Manchmal erleben wir im Glauben mutige Schritte und sichtbare Siege, und trotzdem bleiben Bereiche, in denen wir Kompromisse machen oder halbe Sachen tun. Genauso sehen wir das Volk Israel nach dem Tod Josuas. Es steht im guten Land, hat Gottes Verheißungen, wendet sich an ihn, und doch bleiben Feinde im Land. Die Szene in Richter 1 öffnet ein Fenster in das Herz Gottes. Er freut sich an Vertrauen und Gehorsam, aber er verschließt die Augen nicht vor den Resten des Unglaubens. Gerade darin liegt eine starke Ermutigung für unser eigenes Leben mit ihm. Mut, der aus dem Fragen nach Gott kommt. Die erste Szene im Buch der Richter ist voller Spannung. Josua ist gestorben, die vertraute Stimme des bewährten Führers ist verstummt, und doch liegt das Land mit seinen offenen Kämpfen noch vor Israel. Die Geschichte beginnt bemerkenswert still, und es geschah nach dem Tod Josuas. Da befragten die Kinder Israels Jehova und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Nicht ein Kriegsrat, keine selbstbewusste Strategie, sondern eine Frage. In dieser einfachen Wendung liegt ein Schlüssel. Statt Stärke zu demonstrieren, bekennt das Volk seine Unsicherheit, und gerade darin wendet es sich an Gott. Vertrauen entsteht hier nicht als heroische Stimmung, sondern aus dem Bewusstsein der eigenen Begrenztheit vor Gott. Nach dem Tod Josuas befragten die Kinder Israels Jehova, wer als erster für sie gegen die Kanaaniter hinaufziehen solle, um gegen sie zu kämpfen. Jehova gab seine Antwort und Verheißung und sprach, Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Dieses wunderbare Bild der Einheit mit dem Herrn, der organischen Vereinigung Gottes mit seinem Volk, ist eine Fortsetzung der Einheit im Buch Josua, als das Volk Israel zum ersten Malachi in das gute Land hineinkam. Auf diese Frage antwortet Gott mit einer Zusage, die zugleich Auftrag und Verheißung ist, Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Zwischen dem fragenden Wer des Volkes und dem bestimmenden Juda soll hinaufziehen Gottes spannt sich eine unsichtbare Brücke, die lebendige Gemeinschaft des Bundes. Gott bleibt dem treu, was er schon früher gesprochen hat. In 1. Mose Kapitel 12 Vers 7 heißt es, da erschien Jehova dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Diese alte Verheißung leuchtet nun hinein in die konkrete Situation nach Josuas Tod. Was Gott dem einzelnen Abraham zugesagt hat, führt er mit dem Volk fort, erst unter Josua, dann auch ohne ihn. So wächst ein Vertrauen, das sich nicht an sichtbaren Leitern festmacht, sondern an dem Gott, der spricht und seine Zusagen weiterträgt. Echtes Vertrauen in Zeiten der Unsicherheit ist darum nie blinder Aktionismus. Juda soll hinaufziehen, aber nicht im schöngeredeten Selbstvertrauen, sondern gestützt auf Gottes Ich habe gegeben. Die Zeitform ist bemerkenswert, noch stehen die Kanaaniter im Land, und doch sagt Gott, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Der Glaube nimmt das ernst, was Gott sagt, auch wenn die äußere Lage dem noch widerspricht. In Hebräer 11, 1 heißt es, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Israels Vertrauen zeigt sich darin, dass es zuerst hört und fragt, bevor es handelt, und dass es dann, gestützt auf Gottes Zusage, den Weg des Gehorsams wagt. Im Licht dieser Szene gewinnt die Frage nach unserem eigenen Vertrauen eine neue Farbe. Unsicherheit, fehlende Übersicht, das Gefühl, ohne Josua dazustehen, all das muss nicht das Ende der Geschichte sein. Gerade dort, wo eigene Pläne brüchig werden, kann das stille Fragen nach Gottes Willen neu entstehen. Wo ein Herz lernt zu sagen, Herr, wer soll hinaufziehen? Was ist dein Weg, da öffnet sich Raum für Gottes Antwort. Und wo Gott, durch sein Wort, durch die leise Führung seines Geistes, spricht, da erwächst ein Mut, der tiefer reicht als jede Selbstmotivation. Er lebt aus der Gewissheit, der, der mich ruft, geht vor mir her. So wird auch unser Weg, bei allen Brüchen und Übergängen, hineingestellt in die große Linie Gottes, der sein Ich habe gegeben, Schritt für Schritt in sichtbare Wirklichkeit verwandelt. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Kinder Israels Jehova und sagten, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und Jehova sprach, Juda soll hinaufziehen, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Da erschien Jehova dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Vertrauen in unsicheren Zeiten wächst, wenn das eigene Fragen nicht im Kreis der Möglichkeiten stecken bleibt, sondern sich vor Gott öffnet. Wo das Herz innerlich innehält, Gottes Angesicht sucht und seine Zusagen ernst nimmt, entsteht ein Mut, der nicht aus Lautstärke, sondern aus Gewissheit lebt. Gott hat gesprochen, und er wird nicht zurücknehmen, was er zugesagt hat. In dieser Haltung können Übergänge, Verluste und offene Kämpfe zu Punkten werden, an denen Gottes Treue neu erfahren wird. Einheit in der Schwachheit und Sieg in der Abhängigkeit. Nachdem Juda den Auftrag Gottes empfangen hat, tritt ein weiteres Detail ans Licht, das leicht übersehen werden könnte und doch tief spricht. In Richter 1:3 lesen wir, und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los, damit wir gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will auch ich mit dir in dein Los hinaufziehen. Und Simeon ging mit ihm. Der Stamm, dem Gott den klaren Auftrag gegeben hat, handelt nicht als isolierter Held. Juda, der stärkste Stamm, ruft bewusst den schwächeren Bruder an seine Seite. Gott hatte Juda zugesprochen, das Land gegeben zu haben, und gerade dieser Zuspruch wird nicht zum Anlass für Stolz, sondern für Gemeinschaft. Und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los, damit wir gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will auch ich mit dir in dein Los hinaufziehen. Und Simeon ging mit ihm. Hier sehen wir ein wunderbares Zusammenwirken zwischen zwei Stämmen, Juda, dem stärksten Stamm, und Simeon, einem schwachen Stamm. In dieser schlichten gegenseitigen Zusage, zieh mit mir, dann will auch ich mit dir hinaufziehen, spiegelt sich etwas vom Wesen Gottes wider. Er führt sein Volk nicht als lose Sammlung religiöser Einzelkämpfer, sondern als verbundene Stämme, als einen Leib. Schon im Blick auf das gute Land wird deutlich, kein Stamm sollte nur sein eigenes Gebiet im Auge haben, immer ging es zugleich um das Ganze. 1. Korinther Kapitel 12 Verse 25 bis 26 beschreibt dieses Prinzip in neutestamentlicher Sprache, damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Was Juda und Simeon tun, ist eine frühe, konkrete Ausprägung dieser Wahrheit, die Stärke des einen dient nicht zur Abgrenzung, sondern zur Mittragung des anderen. Ein ähnliches Bild begegnet später in Richter 1 an Othniel, dem Neffen Kalebs. Kaleb, der Mann, der schon in 4. Mose Kapitel 14 Vers 24 als einer mit einem anderen Geist bezeichnet wird, gibt sein Erbe nicht im Alleingang ein, sondern ruft gewissermaßen die nächste Generation hinein. Othniel tritt im Glauben hervor und nimmt Kirjat Sefer ein, als Antwort empfängt er von Kaleb Aksa zur Frau und mit ihr obere und untere Quellen. Die Erzählung verbindet mutigen Glauben mit überfließendem Segen. Im Hintergrund steht die Linie, was der eine im Glauben ergreift, wird für andere zum Raum des Lebens und zur Quelle der Erquickung. Die oberen und unteren Quellen erinnern daran, dass Gott sein Volk von oben und unten, geistlich und praktisch, versorgt, wenn es in dieser gegenseitigen Stärkung unterwegs ist. Vor diesem Hintergrund erscheint Gemeinschaft nicht mehr als bloßes Zusammen, sondern als geistliches Feld, in dem Gottes Verheißungen Gestalt gewinnen. Der stärkere Stamm, der bereit ist, den Schwächeren mitzunehmen, erlebt, dass Gott sich zu dieser Demut stellt. Und der Schwächere, der sich nicht aus Scham zurückzieht, sondern mitgeht, kommt hinein in Siege, die er allein nie gesehen hätte. Im Leib Christi setzt sich dieses Muster fort, Menschen, die im Glauben weiter sind, werden zu Begleitern, nicht zu Richtern, jene, die sich schwach sehen, dürfen erfahren, dass der Sieg Gottes nicht an ihre Leistungsfähigkeit gebunden ist. So wird das gute Land, Christus selbst in seiner Fülle, nicht in isolierten Parzellen genossen, sondern als gemeinsame, geteilte Wirklichkeit. Und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los, damit wir gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will auch ich mit dir in dein Los hinaufziehen. Und Simeon ging mit ihm. Damit keine Spaltung im Leib sei, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander hätten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Gott führt sein Volk so, dass niemand die Fülle seines guten Landes allein ausschöpft. Wo Glaubende einander Raum geben, Lasten teilen und die eigenen Gaben zum Wohl anderer einsetzen, bestätigt Gott dieses Miteinander mit erfahrener Hilfe und Segen. Wer auf der Seite der Schwachen steht, darf getrost wissen, dass Gott gerade im gemeinsamen Vorangehen seine Kraft offenbart, und wer sich stark weiß, kann seine Stärke als Einladung verstehen, andere mit hineinzunehmen in das, was Gott verheißen hat. unvollständiger Gehorsam und die ernste Seite des Vertrauens. Neben den eindrücklichen Siegen, die Richter 1 schildert, legt dasselbe Kapitel mit nüchterner Ehrlichkeit die Grenzen des Gehorsams offen. Von Juda heißt es, und Jehova war mit Juda, und sie nahmen das Gebirge in Besitz, aber die Bewohner der Ebene konnten sie nicht vertreiben, denn sie hatten eiserne Wagen. Kurz darauf wird berichtet, und die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, und so wohnten die Jebusiter bei den Kindern Benjamin in Jerusalem bis auf diesen Tag. Das Bild ist zweigeteilt, oben auf den Höhen des Landes Sieg und Besitznahme, unten in den Ebenen und mitten in der Stadt unbesiegte Festungen. Die Schrift beschönigt diese Spannung nicht. Juda kämpfte zusammen mit seinem Bruder Simeon und vernichtete die Kanaaniter vollständig, und Jehova war mit Juda. Sie nahmen das Bergland in Besitz, aber die Bewohner der Ebene konnten sie nicht vertreiben, denn diese hatten eiserne Wagen. Das zeigt, dass Judas Sieg, obwohl er mutig und siegreich war, nicht vollkommen war, weil es einen Mangel darin gab, dass er die Bewohner der Ebene und die Jebusiter nicht vertrieb. Gerade darin liegt eine ernste Weisung. Gott hatte seinem Volk nicht nur einzelne Hügel, sondern das ganze gute Land verheißen. In 5. Mose Kapitel 11 Vers 24 heißt es, jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, soll euer sein. Die Zusage war umfassend, aber ihre Verwirklichung hing an einem Gehorsam, der nicht beim ersten Widerstand stehen bleibt. Die eisernen Wagen der Kanaaniter stehen sinnbildlich für das, was menschlich unüberwindbar erscheint, fest verwurzelte Strukturen, übermächtige Kräfte, hartnäckige Gegenwehr. Dass Juda an dieser Stelle stehen bleibt, bedeutet nicht, dass Gott sein Volk verwirft, aber der Raum des Genusses schrumpft. Teile des Landes bleiben fremdbesetzt, und mit den Jebusitern in Jerusalem wohnt gleichsam ein fremdes Zentrum im Herzen des Erbes. Übertragen auf das Leben mit Christus als unserem guten Land zeigt sich hier ein vertrautes Muster. Paulus schreibt über den Auftrag Gottes, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gottes Ziel ist, dass Christus unser Denken, Fühlen, Handeln durchdringt, nicht nur in einigen Bergregionen, die uns geistlich gelingen, sondern auch in den Ebenen des Alltags, in Beziehungen, Gewohnheiten und verborgenen Motiven. Wo wir vor eisernen Wagen zurückschrecken, vor hartnäckigen Bindungen, eingeübten Sünden, tiefsitzenden Ängsten und uns mit einem gewissen Arrangement zufrieden geben, entstehen geistliche Parallelwelten. Christus wohnt im Herzen, und doch behalten andere Mächte Raum, mit denen wir uns abgefunden haben. Die Bibel ist darin zugleich ernst und tröstlich. Ernst, weil sie deutlich macht, dass solcher unvollständige Gehorsam Folgen hat, der Genuss des Heils, die Freiheit im Gehorsam, die Klarheit der Gemeinschaft mit Gott werden gedämpft. Tröstlich, weil sie zeigt, dass Gott sein Volk trotz dieser Halbheiten nicht fallen lässt. Später wird gerade Jerusalem, einst teilweise von Jebusitern bewohnt, zum Ort, an dem David die Stadt erobert und sie zur Stätte der Gegenwart Gottes wird. Was heute noch von fremden Mächten geprägt scheint, kann in Gottes Händen zur Wohnung seiner Herrlichkeit werden. Der Weg dorthin führt jedoch nicht über Verdrängung, sondern über erneuertes Vertrauen und weitergehenden Gehorsam. Und Jehova war mit Juda, und sie nahmen das Gebirge in Besitz, aber die Bewohner der Ebene konnten sie nicht vertreiben, denn sie hatten eiserne Wagen. Und die Kinder Benjamin vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, und so wohnten die Jebusiter bei den Kindern Benjamin in Jerusalem bis auf diesen Tag. Unvollständiger Gehorsam muss nicht das letzte Wort im Leben eines Glaubenden sein, aber er nimmt etwas vom Reichtum des von Gott verheißenen Landes. Wo innere und äußere Grenzen benannt und im Licht von Gottes Zusagen betrachtet werden, kann neuer Mut entstehen, vertraute Kompromisse nicht einfach hinzunehmen. In der geduldigen, oft unspektakulären Hinwendung zu Gott, gerade angesichts von eisernen Wagen, wächst ein Vertrauen, das ihm mehr Raum gibt und erlebt, wie er selbst Schritt für Schritt das Land erweitert, das wir mit ihm genießen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.